diesen Letzten in der Gesellschaft. Übrigens, ein Kennzeichen, das wir auch in Österreich haben, ist jetzt zum Beispiel, wir haben seit diesem Papst jetzt die dritte neue Bischofsbesetzung unserer Diözese und Sie wissen, es ist alles eher mit großer Freude abgegangen. Was glauben Sie, wie sich die in Vorarlberg gefreut haben, wie Benno Elms Bischof geworden ist? Was glauben Sie, wie die Steirer gejubelt haben, als sie ihren neuen Bischof bekommen haben? Und was haben die Oberösterreicher getan, als sie, der war zwar schon Bischof in Innsbruck, aber nach Oberösterreich gekommen ist? Drei Bischöfe haben neue Diözesen bekommen und immerhin waren wir glücklich. Wenn Sie so alt sind wie ich, haben Sie auch ganz andere Zeiten erlebt, welche Bischöfe wir in unserer Kirchenprovinz hatten, die sehr viel darunter gelitten haben, dass wir Bischofsweihen hatten, wo wir die Bischöfe über Menschen tragen mussten, die sich am Boden hingelegt haben. Diese Zeiten mögen auch in diesem Papst endgültig vorbei sein. Wir tragen aber immer noch dem nach an diesen Zeiten. Die Kirche hat so viel an Bedeutung verloren und es ist sehr schwer, diesen Bedeutungsverlust wieder auszugleichen. Es ist ganz merkwürdig, in wie wenigen Jahren wir so viel Bedeutung in der Gesellschaft verspielt haben. Und es wird jetzt Jahrzehnte wieder dauern, dass wir wieder das erlangen, dass wir wirklich also den Menschen beim Leben im helfen. Bischofswahlen waren in der letzten Zeit also erfolgt. Jetzt braucht man nur noch an Innsbruck und so weiter, also da ist zur Zeit, aber das wird schon gut gehen. Das heißt, diskussionswert ist die Frage nach dem Verhältnis von göttlicher Barmherzigkeit und menschlichem Gesetz immer, damals wie heute. Und die Diskussion ist nicht wirklich abgeschlossen. Wie ist das jetzt mit der göttlichen Barmherzigkeit und dem menschlichen Gesetz? Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die einige von Ihnen ohnehin kennen, die lange vor dem Christentum entstanden ist, nämlich aus der griechischen Geschichte, nämlich das Drama von Sophokles Antigone. Antigone, das ist also, wenn Sie wollen, für mich eines der ersten Konfliktdramen der Weltliteratur. Es ist der Konflikt zwischen menschlichem Recht und göttlichem Gesetz. Vielleicht kennen Sie ganz kurz den Inhalt. Polyneikes, der Bruder von Antigone und Ismene, drei Geschwister, kämpft in Theben gegen seinen Onkel Kreon. Und Kreon gewinnt den Kampf gegen Polyneikos und der stirbt beim Kampf. Kreon wird der neue König von Theben. Und jetzt verbietet er allen Menschen in ganz Griechenland, Polyneikos zu begraben. Er sagt, er hat gegen mich als seinen Onkel gekämpft, er soll am Feld vermodern und die Vögel mögen seinen Leib zerfressen. Eines der furchtbarsten Straftaten, die man haben konnte. Gleichzeitig gab es im Griechischen auch das göttliche Gesetz, dass jeder Mensch, um in die Unterwelt eingehen zu können, beerdigt werden musste. Sonst findet er keinen Frieden in Ewigkeit. Und jetzt steht hier in diesem Drama Antigone das menschliche Recht und das göttliche Gesetz. Ismene, eine der beiden Schwestern von Polyneikos, gehorcht halt dem Onkel Kreon und sie wagt es nicht, ihren Bruder, den sie auch liebt, zu beerdigen. Antigone, die ihren Bruder auch liebt, die das Gesetz ihres Onkels kennt, übertritt dieses menschliche Gesetz, geht hin und beerdigt ihren Bruder, damit er Frieden mit den Göttern findet. Als Kreon das erfährt, verurteilt er Antigone, dass sie lebendig eingemauert werden muss. Als er später denkt, vielleicht war das doch zu hart, ist es zu spät, Antigone hat sich erhängt. Dann ist das Drama zu Ende. Es ist nicht geklärt, was ist höher zu beurteilen, menschliches Recht oder göttliches Recht. Und weil diese Diskussion nicht beendet ist, wird dieses Drama Sophokles nach Jahrtausenden auf allen Bühnen dieser Welt immer noch gespielt. Auch bei uns immer wieder, auch in Kärnten. Das heißt, sie spüren also hier, dass das nicht geklärt ist, was also hier eben das Höhere ist. Wir haben zum Beispiel seit dem Vorjahr ein Islamgesetz in Österreich, wo wir eindeutig festgestellt haben, das Gesetzesrecht, das österreichische Recht vor jedem islamischen Gesetz, vor der Scharia steht. Nichts ist höher als unser österreichisches Gesetz. Das gilt natürlich auch für die katholische Kirche. Wir haben uns dort reingefunden, niemand käme auf die Idee zu sagen, Gottes Gesetz ist aber größer als das Gesetz des Staates. Wir haben es arrangiert. Wir erwarten das auch vom Islam. Sie wissen aber, dass es hier durchaus Tendenzen gibt, dass sie islamisch-göttliches Gesetz, die Scharia, natürlich höher stellen als wie unser Gesetz. Dann haben wir gesagt, wenn das Menschen glauben, dann können sie nicht in unserem Rechtsstaat einfach leben. Das heißt, das Höchste ist also für uns das menschliche Recht. Und das göttliche Gesetz hat sich dem unterzuordnen, wenn man Bürger dieses Landes sein will. Wir haben nur eine kleine Lösung, wenn Sie zum Beispiel an die Abtreibung denken bei uns, wo wir die Abtreibung als staatliches Gesetz freigegeben haben, bis zu einer ganz bestimmten Frist. Und die Kirche hat jetzt gesagt, wenn jetzt jemand in seinem Gewissen das eben als Sünde erkennt, dann möge er das natürlich nicht tun. Aber möglich ist es. Das heißt, es kann nur jeder in seinem eigenen Gewissen in der Individualität Nein zu diesem staatlichen Gesetz sagen. Er muss es ja nicht anwenden, aber er darf es einem anderen nicht verbieten, abzutreiben. Da spüren Sie so eine Bar, ein sehr heikler Punkt, ein sehr schwieriger Punkt, und man könnte sehr, sehr lange darüber reden. Was ist also einfach höher zu werden? Menschliches Recht oder göttliches Gesetz? Die Bibel sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gott ist. Das heißt, sie spüren, dass auch hier in diesem Drama Antigone lange geschrieben, bevor eben einfach das Christentum entstanden ist. Gott wird aber auch nie müde, auch wenn sich einer anders entscheidet, biblisch eben dem anderen oder jedem Einzelnen zu vergeben. 70 Mal. Weil er barmherzig ist, und die Barmherzigkeit ist das erste Attribut Gottes. Eines der neuesten Bücher unseres Papstes ist, der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Das ist etwas Interview mit einem italienischen Journalisten, wo er sehr viel aus der Praxis, aus der früheren Praxis erzählt, wie er eben als Pfarrer und später dann als Bischof, als Kardinal in Buenos Aires gelebt hat. Viele von Ihnen, von uns spüren einfach, wie hilfreich für ein geglücktes Leben die Erfahrung von Vergebung von Schuld ist. Und manchmal erfährt man diese Lebensweisheit, wie schön es ist, wenn einem vergeben wird, ganz konkret im Alltag oder auch in einem modernen Lied. Viele von Ihnen kennen sicherlich das Lied der steirischen Popgruppe SDS, Großvater. Und ich denke mir, das ist ein Lied, das nahezu biblisch sein könnte. Ein Enkel, ein Jugendlicher, stiehlt seinem Großvater ein paar Tausender, damals noch Schillinge, aus dem Kasten, um es zu verpulvern in einer Diskothek, wie er sagt. Der Großvater stellt ihn dann zur Rede: Du hast mir dieses Geld gestohlen. Und dann sagt der Jugendliche, oder in dem Chanson heißt es: Ich hab's bestritten, hysterisch blärt. Dein Blick war traurig, dann hab ich gerät. Du hast mir gesagt: Komm, lass mir's bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein. Der Großvater dringt nicht weiter in seinen Enkel hinein. Er vergibt ihm. Das ist unglaublich. Der hat das gestohlen. Das war das Geld des Großvaters, der das verdient hat. Aber diese Begebenheit mit dem Großvater hat dem Enkel zu einer unendlichen Liebe zu eben diesem Großvater geführt. Und dass er sich sogar immer gewünscht hat, der Großvater möge bei ihm sein, auch als der schon lange verstorben war. So heißt es dann im Text, Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, komm runter auf einen schnellen Kaffee. Sehr geschätzte Damen und Herren, unauslöschlich hat sich die Liebe des Großvaters in das Herz dieses Enkels gegraben. Das ist auch jene Liebe, mit der Gott sich bei uns unvergesslich machen möchte. Das ist auch jene Liebe, in der Gott möchte, dass wir immer an ihn denken. Und das Ja der Barmherzigkeit soll uns einfach dazu verhelfen, dass wir so ein liebes Verhältnis zu Gott haben. Aber das kann man nicht, wenn man ihn als strengen, auch gerechten, aber rächenden Gott ihm einfach erfährt, der wie ein Buchhalter uns alles aufrechnet, was wir alles falsch gemacht haben. Sondern das kann man nur, wenn Gott einer ist, der nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal vergibt. Das ist die Aussage unseres christlichen Glaubens. Und ich denke mir, das macht auch Sinn, dass wir uns bemühen, auch im 21. Jahrhundert den Menschen so einen Gott nahezubringen. Denn so ein Gottesbild lässt wirklich das Leben glücken. So ein Gottesbild vermag es tatsächlich, dass man sagt, wir haben ein Leben in Fülle. Denn das ist gedacht mit dem christlichen Glauben. Christlicher Glaube ist nicht, dass das Leid noch verdoppelt wird, sondern dass das Leid aufgehoben wird. Das heißt Erlösung. Und nicht erst in Ewigkeit. Christentum ist keine Vertröstungsreligion, sondern Christentum ist eine schöne Religion für eben diese Welt, in der Gott Mensch geworden ist. Wenn es um die Vertröstung für das Jenseits ginge, hätte sich Gott erspart, dass er Mensch wird. Hätte er gesagt, das tun wir nicht an. Allein, dass er in diese Welt gekommen ist, ist schon eine eindeutige Zustimmung zu dieser Welt. Und was hat Jesus für eine Freude in dieser Welt verbreitet? Wie ist er hier auf Menschen zugegangen? 2,5 Jahre Predigttätigkeit haben genügt, dass er ein ganzes Land verzaubert hat. Und in der Zwischenzeit nahezu die ganze Welt. Das heißt, das ist etwas, dass man sagen kann, die Welt ist nicht nur ein Durchgangsstadium in Ewigkeit, sondern sie hat auch einen Eigenwert. Sie hat auch einen Selbstwert. Sie hat auch den Wert, dass sie hier ein gutes, schönes Leben haben mit einem barmherzigen Gott. Die Sünde und das Leid bleibt ihnen nicht erspart. Aber es gibt hier einen Gott, der voller Barmherzigkeit ist. Deshalb haben wir übrigens auch zum ersten Mal in diesem heiligen Jahr heilige Pforten gemacht. Sie haben gehört, wir haben in Kärnten 5 heilige Pforten. Früher musste man nach Rom fahren, um durch die heilige Pforte im Petersdom zu schreiten. Heute genügt, dass wir, ich weiß nicht, ob ich es so sage, aber der Herr Kaplan hilft mir. Wir haben die heilige Pforte in Rom, wir haben die heilige Pforte in St. André, wir haben sie in Gurk, wir haben sie in Maria
Lugau.
Maria Lugau und das 5. Na, schauen wir sie, Alter, haben wir schon 6, ihr gehört mir um 5. Also, was immer sie also haben, wir haben heilige Pforten und der Papst hat auch gleichzeitig noch Barmherzigkeitspriester, 2.500 ernannt, die uns genau auf das hinweisen sollten, dass Gott wirklich ein barmherziger Vater ist. Gedacht war einfach nicht, dass nur du